Ja, ich finde es toll, euch alle zu sehen. Und einige oder viele von euch haben ja schon mitbekommen, dass wir das Thema Gemeinde schon dreimal gehabt haben und jetzt heute das vierte Mal Thema Gemeinde. Gemeinde ist Gott total wichtig. Also Gemeinde ist keine Erfindung von Menschen, sondern ist im Grunde eine Vorgabe Gottes. Und wir haben zum einen gehabt Gemeinde, Ort der Gegenwart Gottes und Begegnung mit ihm. Und ich bin auch heute überzeugt, dass Gott hier ist. Der Gegenwart Gottes, und er möchte jedem Einzelnen begegnen, ihn abholen, wo wir stehen. Auch auf die Fragen vielleicht eingehen oder die Dinge, die einen gerade beschäftigen. Kann dir nur sagen, sag alles Gott, er hört. Auch wenn die Antwort nicht immer gleich kommt. Aber er hört und er möchte auch in der Situation dir begegnen. Dann hat Julian ein Thema gehabt, Gemeinde als Familie, wo Gott der Vater ist und auch als Familie. Familie geht es manchmal drunter und drüber. Ich glaube, ich muss das Ding ausmachen. Ja, wir machen es anders. Gemeinde als Familie geht es manchmal drunter und drüber, aber Familie hält zusammen. Und Familie ist was ganz Besonderes. Und Gottes Familie, in Gottes Familie zu sein, das ist im Grunde eigentlich der Hammer. Und dann letzter Sonntag hat Dave über Gemeinde, der universale Leib. Es gibt die Gemeinde vor Ort, lokal, aber es gibt auch die weltweite Gemeinde, sozusagen quer durch die Denominationen, für alle die, die Jesus persönlich angenommen haben und die ihm nachfolgen. Und das, denke ich, ist auch was ganz Wichtiges zu wissen. Wir sind nicht nur lokal, sondern es gibt auch viel mehr. Aber Gott ist die lokale Gemeinde so wichtig. Darum geht es heute auch nochmal um die lokale Gemeinde, also Gemeinde vor Ort. Und das Thema heißt hineingerufen. Wie werde ich Teil dieser Gemeinschaft? Hineingerufen, wie werde ich Teil dieser Gemeinschaft? Und ich möchte mit euch aufzeigen von der Bibel her, wie man Teil der Gemeinde wird. Teil der Gemeinde wird man nicht, dass man in einen Verein eintritt. Und wobei Vereinstruktur hat so gut wie jede Gemeinde oder Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist auch wichtig, dass man da dann wirklich auch dazugehört, sich festmacht. Aber Teil der Gemeinde wird man nicht einfach durch einen Eintritt wie in einen Verein. Ich denke, in der heutigen Zeit sind wir wahnsinnig herausgefordert, dass sehr viel an Werteverlust geschehen ist und weiter geschehen wird. Wir sind herausgefordert, auch Orientierungslosigkeit und Unverbindlichkeit in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte, wieder ganz neu auch uns zur Gemeinde auch vor Ort zu stellen und auch zu erleben, dass wir beides erleben. Wir werden das erleben, dass wir sehr wertgeschätzt und angenommen sind. Wir werden unseren Platz kennenlernen, wenn wir das wollen. Und wir werden das auch erleben, dass wir auch herausgefordert sind mit den verschiedenen Charakteren, die doch sehr unterschiedlich sind. Ich habe gedacht, als ich damals, ich komme ursprünglich aus der katholischen Kirche, habe dann mitbekommen, dass Gott eine persönliche Beziehung im Grunde will. Und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und habe wirklich Gott so auch ganz neu, gerade durchs Johannesevangelium, eigentlich eine ganz neue Perspektive von Gott bekommen. Und das war was ganz anderes, ganz Wichtiges, gerade die Beziehung zu Gott so ganz persönlich zu bekommen. Und habe dann auch gemerkt, dass Gott mich ermutigt, auch mich dann auch in der Gemeinde festzumachen. Ja, ich möchte heute jetzt in ein paar oder einigen Folien euch zeigen, auch den Weg, wie man den mit Gott gehen kann. Gemeinde herausgerufen und hineingerufen. Das ist ein wichtiger Punkt, herausgerufen und hineingerufen. Wir sind im Grunde herausgerufen, dass die Gesellschaft wählt. Also jeder, der zur Gemeinde gehört, der wird irgendwann einen Ruf Gottes erleben. Dass Gott spricht in die Gesellschaft rein, wie er auch mich angesprochen hat, und er wird einen Ruf da in die Welt hineingebe, weil er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist nach wie vor sein Herzensanliegen. Er möchte, dass jeder Einzelne wirklich eine Chance bekommt, ihn kennenzulernen. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Gemeinde, herausgerufen aus der Welt, auserwählt. Gott hat uns auserwählt, herausgerufen aus der Finsternis, herausgerufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da ist ein Geschehen Gottes vorausgegangen. Ohne dass Gott uns berührt, anspricht, ruft, bringt Gemeindezugehörigkeit gar nichts. Also es ist ganz entscheidend hier, dass Gott vorher was getan hat. Er hat uns herausgerufen, der Ruf Gottes kommt von ihm. Und das war, ich habe es ja auch schon erzählt von mir auch, ich habe gemerkt, dass Gott mich ruft und auch, dass er mich anspricht. Und er hat im Grunde das gewollt, dass ich dann auch später, das hat eine Zeit lang gedauert, mich in der Gemeinde festmache. Dort ein lebendiger Stein wird, wie die Anja auch heute gesagt hat. Also, Gemeinde herausgerufen aus der Welt, das heißt aus der Gesellschaft, das heißt nicht, dass wir das schlecht finden sollen alles, sondern dass Gott deutlich macht, er ruft ein eigenes Volk. Man gehört zu ihm durch eine neue Geburt, durch das, dass man sein Leben Jesus übergeben hat. Das ist der Punkt. Und er ruft uns zusammen, natürlich, zu einem Volk, wie es auch hier, zum Volk Gottes. Die Gemeinde ist was ganz Besonderes. Das ist das Volk Gottes und ihr werdet denken, naja, mit Runzeln und Kanten, da habt ihr schon recht, das ist so. Wir zeigen uns manchmal nicht unbedingt alle als Volk Gottes, sondern sind manchmal konträr und auch manche Dinge sind herausfordernd. Aber Gott hat tatsächlich uns herausgerufen, all diejenigen, die zu ihm gehören, die Jesus angenommen haben, die gehören zu seinem Volk. Und das ist ganz wichtig. Das Volk Gottes ist ihm sehr wertvoll, wie er königliche Priester. Priester sind eigentlich Mittler zwischen Gott und Menschen. Also königlich, Gott ist ein König, das wird im Alten Testament sehr deutlich gemacht. Gott ist ein König und wir haben einen Königsadel. Vielleicht fühlst du dich jetzt so, dass du ein königliches Kind von Gott bist. Die Amaryllis schon. Amen. Ein königliches Kind, das ist wirklich für uns, denke ich, ganz wichtig, auch immer neu, sich bewusst zu machen, zu wem gehöre ich eigentlich. Gott als König, ich gehöre zu ihm und ich bin geadelt. Auch wenn du das nicht fühlst, auch wenn du das oft nicht denkst. Aber es ist so, Gott sagt, du bist ein königlicher Priester, du bist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er möchte auch, dass du derjenige oder diejenige bist, die auch zu Gott hinweisen, ein Mittler zwischen ihm und den Menschen, zwischen ihm und denen, die Jesus noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen. Also, Gemeinde herausgerufen aus der Gesellschaft, aus der Welt herausgerufen und hineingerufen in seine Gemeinde, zu seinem Volk, zu seiner Familie. Und wir schauen uns das jetzt auch weiter an und damit bist du wieder auch ein Leuchtturm und es soll eine Gemeinde sein für die Welt, für die Gesellschaft. Sie soll sich nicht um sich drehen alleinig, sondern sie soll hinausgehen, immer wieder neu und auch andere rufen, wieder zu Gott rufen. Auch andere wieder zu Gott rufen. Also wir haben da einen ganz großen Auftrag. Zum einen sind wir herausgerufen von ihm, in die Gemeinde hineingerufen, aber wir sind auch wieder ausgesandt in die Welt hinein. Das ist ganz wichtig, dass wir das leben. Immer wieder neu. Dass wir wissen, Gemeinde besteht aus Sammlung und Sendung. Also wir sammeln uns, aber wir müssen immer wieder und dürfen immer wieder auch in die Gesellschaft reinwirken. Wie wird man Christ? Ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich, die meisten von euch wissen das. Wie wird man Christ? Aber das ist heute gar nicht mehr so klar. Also wenn ich mit Leuten spreche und frage sie, ob sie Christen sind, viele sagen schon. Und dann frage ich nach, wie es so in der Beziehung zu Gott geht, wie sie ihn auch kennengelernt haben oder ihm begegnet sind. Da ist normalerweise oft dann nichts mehr da. Ja, ich gehe zur Kirche. Christ und Kirche ist noch nicht Nachfolge und ist noch nicht lebendiger Glaube. Wie wird man Christ? Wir schauen jetzt rein in das Neue Testament. Es ist für viele ist es ein Weg. Für viele ist es auch das, wo es darum geht, Gott und seinem Wort immer mehr zu vertrauen. Nicht jeder vertraut der Bibel, ich auch nicht. Früher, ich bin sehr stark vom Relativismus geprägt gewesen. Ich habe gedacht, naja, wer weiß, was die alles zusammengeschrieben haben. Ob das stimmt? Für mich heute? Ob das stimmt? Ich habe ja, viele wissen es, ich habe ja 5 Jahre Theologie studiert in Hamburg. Und es war für mich eine ganz wichtige Frage, wie stark oder wie klar ist die Bibel, wie stark kann man sagen, dass es eine Autorität ist, dass es eine Schrift ist, die von Gottes Geist inspiriert ist. Und um es kurz zu machen, weil ich ein anderes Thema habe, ich war begeistert, wie gründlich die Überlieferung ist, gerade im Alten Testament. Neues Testament, wir haben ganz viele Augenzeugen der Auferstehung, über 500, die Jesus persönlich gesehen haben nach seinem Tod. Und das ist schon der Hammer. Und die Augenzeugen davon schreiben dann einige auch die Evangelien. Und natürlich Paulus und Petrus dann. Paulus war in dem Sinn nicht der direkte Augenzeuge, aber Gott ist ihm selber dermaßen stark begegnet, den hat es gleich vom Pferd gehauen. Wir lesen jetzt, oder ich lese Apostelgeschichte 2, ihr könnt da mitlesen, weil da geht es darum, da zeigt die Bibel auf, wie Leute zu Jesus kommen sind. Und das ist ein ganz wertvoller Text. Also kurz zuvor war die Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingstereignis, und die Leute sind zusammengelaufen und dachten, was ist denn da los? Ganz viele Fromme waren in Jerusalem und die haben gehört, dass der Mordswind da ist, ein Brausen und so weiter. Und dann haben sie gesehen, okay, die Apostel, die sind draußen, und da gab es ein Sprachwunder, da sind ganz viele Sprachen, Nationen zusammen gewesen, und die Apostel haben dann die Sprachen sprechen können von den Nationen. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Und die haben auch gesagt, ja, ich kann die Sprache nicht, aber da hat Gott ein Wunder gewirkt. Viele sind zusammengekommen und haben gesagt, was ist jetzt los? Die einen haben gesagt, die sind besoffen, und die anderen haben gesagt, nein, das kann nicht sein, da muss irgendwas dahinter stecken. Der Petrus fängt an zu predigen. Ich nehme jetzt nicht die ganze Predigt, sondern der Schluss, der erzählt dann, nee, das ist also alles schon vom Alten Testament vorbereitet gewesen, von Joel her, dass Gott den Heiligen Geist ausgießen wird und dass jeder den Heiligen Geist empfangen darf und kann jetzt. Und dass sie, gerade auch die frommen Juden, dass sie auch hingewiesen werden, dass es jetzt, sie haben mit Gott gelebt, aber Gott hat Jesus jetzt gesandt und sie, dass sie ihre Beziehung jetzt mit Jesus festmachen, er ist für ihre Sünden gestorben. Und dann heißt es im Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, also Jesus, als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also, was es braucht, um Christ zu werden, du brauchst irgendwo eine Verkündigung. Du brauchst irgendwo Verkündigung, und im Römerbrief heißt es, ohne Verkündigung, ohne das, dass man von Jesus erzählt, ist es ganz schwer, irgendwie zu Gott zu finden. Es ist wichtig, dass wir auch, und da Ermutigung an alle immer wieder neu, immer wieder auch von Jesus erzählen, von dem, was sie mit ihm persönlich erlebt haben. Christ werden braucht Verkündigung des Evangeliums, braucht es, dass wir das Evangelium hören. Und der Petrus hat in einer langen Predigt das ein Stück weit schon erklärt und hat dann gesagt, ja, das ist das, was Gott vorgehabt hat. Er hat jetzt vorgehabt, dass Jesus derjenige ist, der für deine Sünden gestorben ist, und der ist auferstanden. Und die Juden, die waren perplex. Und dann heißt es, und es drang ihnen durchs Herz. Also hören will auch dann, also Verkündigung braucht ein offenes Ohr. Natürlich, viele von uns sagen, wir haben so viel von Jesus erzählt, aber es ist wenig Offenheit da. Mach weiter, trotzdem. Gott hat mir immer wieder neu gesagt, hör nicht auf, von ihm, von Jesus zu erzählen. Ich habe, auch wenn du sie denkst, ich habe da einen Samen gelegt. Der kann ganz spät, Jahre später aufgehen. Bei meinem Vater hat es 15 Jahre gedauert, bis der Samen aufgegangen ist, wo Gott ihn berührt hat. Also, Verkündigung braucht natürlich eine Offenheit, aber auch Glaube, dass ich das dann glaube, was vom Wort Gottes weitergegeben worden ist. Darum ist es so wichtig, dass wir Dinge weitergeben, die einfach vom Wort Gottes her sind. Und wie es auch hier heißt, im Römerbrief Kapitel 10, Abvers 14, wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Also das ist wichtig, dass Gott einfach uns auch immer wieder ermutigt und wir ermutigt werden, einfach von Jesus zu erzählen, was du mit ihm erlebt hast. Oder im Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Darum ist wichtig, dass die Verkündigung vom Wort Gottes begründet ist, im Wort Gottes, in der Bibel begründet ist. Aber der Glaube kommt, das gibt Gott dann. Der Heilige Geist ist auch heute hier. Gott gibt es, wo jemand verkündet von ihm und du offen bist, du wirst merken, wow, so langsam kannst du dem vertrauen. Und das sind manchmal kleine Schritte. Und dann ist gut, wenn du weiter einfach machst und schaust, Herr, was ist das? Ich würde jedem dann raten, eine Bibel zu kaufen und im Neuen Testament anfangen zu lesen, vor allem im Johannesevangelium. Dass du einfach mehr über Gott kennenlernst, auch ihm mehr Informationen zu ihm bekommst. Also, der Glaube braucht ein offenes Ohr und der Glaube braucht die Verkündigung vom Wort Gottes. Dann geht es weiter auch hier in unserem Text und das ist schon faszinierend, was der an Reaktion hervorbringt. Ich habe schon angefangen zu lesen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Sie sind wirklich angesprochen worden. Sie haben gemerkt gehabt, das stimmt. Drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wahnsinnige Wirkung hat die Verkündigung von Petrus gehabt. Sie hat geistlich die Menschen abgeholt, wo sie sind. Sie hat ihr Herz getroffen und es hat eine Reaktion hervorgerufen. Und zwar, was sollen wir tun? Das nennt die Bibel Umkehr. Wenn er sagt, dann tut Buße, kehrt um. Kehrt euch zu Jesus ganz hin. Macht ganze Sache mit Gott, das ist Umkehr. Macht ganze Sache mit Gott, wendet euch hundertprozentig zu Jesus hin. Und dann sagt er, der nächste Punkt ist im Grunde schon dann die Taufe und der Geistempfang. Und das ist auch, denke ich, was ganz Wichtiges, was wir immer wieder brauchen, die Frage, wie geht es dann weiter? Wie geht es weiter? Aber hier ganz entscheidend, der Punkt, das hat eine Vorgeschichte. Also Gott möchte jemanden überrumpeln oder irgendwas, sondern er möchte ihn wirklich erreichen. Vom Geist Gottes will er dich, oder mit dem Geist Gottes will er dich ansprechen und will dich erreichen, dass du wirklich auch ihn kennenlernen kannst, Vertrauen fassen kannst. Und das andere natürlich auch die Folge. Ich meine, es ist ja der Wahnsinn, was dort passiert ist an einem Tag. also Umkehr. Und dann haben sich 3000 taufen lassen und sind der Gemeinde vor Ort in Jerusalem verbindlich dazu getan worden. Sind in die Gemeinde eingefügt worden. Ich werde jetzt mit dem Bild das nochmal und mit ein paar Bildern das nochmal zeigen, den Prozess der Umkehr, weil mir der heute besonders wichtig ist, der Umkehr, der Hinkehr zu Jesus, weil das oft auch jetzt in unserer Gesellschaft überhaupt nicht klar ist, wie ist das eigentlich. Weil, wie gesagt, wenn du, ja, ich zeige es in den Bildern, ist glaube ich einfacher. Umkehr, Hinwendung zu Jesus. Für was steht das E? Und was könnte das sein? Und wer sitzt da drauf? Ich, der Ego. Das ist dein Lebenskreis. Und hier ist Jesus außerhalb von deinem Lebenskreis. In der Regel sind es Atheisten, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Ich will mein Leben leben, so wie ich das leben will. Also mit ihm nichts zu tun haben. Ich selber will Chef sein, vor allem Chef sein. Und ich will alles bestimmen. Ich brauche keinen Gott und ich kann ja selber so leben. Das denke ich, das ist jemand, der wirklich sehr weit weg ist von Gott, aber nicht hoffnungslos. Auch heute, wenn jemand da wäre, der das immer gesagt hat, du bist jemand, der, Gott hat dich genauso im Blick und du bist nicht hoffnungslos für Gott. Und er wird dich ganz stark ermutigen, heute einen kleinen Schritt zu tun, den du innerlich tun kannst. Aber er will dich ermutigen, da bin ich überzeugt. Er will dich ermutigen, weil er keine hoffnungslose Fälle kennt. Gott will, dass alle Menschen ihn kennenlernen, egal was du getan hast, wo du warst und was bei dir so abgelaufen ist im Leben, egal was. Und ich kenne viele Geschichten, viele Lebensgeschichten. Und die selber haben sich total als hoffnungslos gesehen, aber Gott hat sie die Aufgabe gehabt und sie haben Gott kennengelernt. Und oft dann eigentlich sehr stark mit der Zeit merkt, dass Gott sie über alles liebt und wirklich sie wertschätzt, obwohl sie so viel Mist gemacht haben. Aber das ist ja auch wichtig, dann kann man ja das zu Gott bringen und das ist auch wichtig und um Vergebung bitten. Tja, also Umkehr, Hinwendung zu Jesus. Das ist jetzt eine Situation, die schaut ja schon besser aus, oder? Also das Ego ist immer noch auf dem Thron, du selber bist immer noch auf dem Thron. Jesus ist innerhalb deinem Lebenskreis und es ist oft so, das sind Menschen, die an Ostern und Weihnachten zur Kirche gehen, die sagen, Gott gibt's und er ist mir irgendwie wichtig, ich gehe auch zur Kirche. Vielleicht sind es auch Menschen, die viel mehr schon zur Kirche gehen oder auch schon sich mehr mit Gott auseinandergesetzt haben. Sie sind Bewunderer. Bewunderer von Jesus. Sie sind Bewunderer. Sie sagen, Jesus, das, was du gesagt hast, was du getan hast, wie du gelebt hast, das finde ich wirklich toll. Bewunderer von Jesus. Aber das Problem, das ist noch keine Umkehr. Das ist noch keine ganz vollzogene Umkehr. Das ist eine Richtung, die ist schon weitergegangen jetzt. Es ist nun keine ganz vollzogene Umkehr und es ist auch noch nicht so, dass du Gott dann wirklich auch stärker erfahren kannst. Weil viele wissen gar nicht, eigentlich Gott erfahren geht mehr und mehr mit dem, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm glaubst. Umso mehr wirst du auch mit ihm erfahren, umso mehr wirst du auch persönlich erleben. Also das hängt damit zusammen und wenn du selber sehr stark auf dem Thron sitzt und sagst, naja, mit dir will ich nicht so viel zu tun haben, dann wirst du Gott weniger erfahren, weil du ja selber die Steuer in der Hand hast und selber im Grunde auch dein Leben letztlich bestimmen willst. Die Situation habe ich gehabt. Gott war mir wichtig, ich bin sogar oft in Kirche gegangen, ich habe auch betet jeden Tag. Ich habe nicht mehr gewusst, muss ich dazu sagen, obwohl ich in der Kirche war, ich habe nicht mehr gewusst, habe betet jeden Tag und irgendwo, wo ich dann, wie ich vorher erzählt habe, gelesen habe, dass Gott eine persönliche Beziehung möchte zu mir und dass er möchte, dass ich mein Leben ihm ganz anvertraue, dann gab es einen inneren Kampf. Auf den müsst ihr euch einstellen. Wenn du so eine Situation hast, es wird einen Kampf geben, innerlich. Du wirst überlegen, will ich das überhaupt? Will ich eigentlich Jesus auf den Thron lassen? Oder will ich mein Leben weiter selber bestimmen? Der Kampf war auch bei mir da. Und er hat schon zeitlang gedauert. Und das war was, eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, also es geht wohl in Richtung einer Entscheidung. Die Frage, ob ich Jesus ganz in mein Leben reinlassen will oder nicht. In Richtung von Entscheidung. Und ich möchte auch, selbst wenn du eine Nachfolge bist, Jesu, kann es sein, dass du selber wieder auf dem Thron sitzt. Das passiert auch vielen Christen. Die setzen sich schnell wieder auf den Thron. Sie setzen sich dann neben Jesus hin. Das wird das nächste Bild, wenn Jesus auf dem Thron ist. Aber sie setzen sich neben ihn hin. Das ist noch nicht letztlich Nachfolge. Das ist auch was, wo du vielleicht mit Jesus lebst, aber es ist noch nicht Nachfolge, wo du Jesus wirklich von Herzen angenommen hast und liebst und ihm nachfolgen willst. Das wäre das nächste Bild. Hier ist es, wo Jesus wirklich der Herr geworden ist. Aber wie ich vorgesagt habe, auch es passiert immer wieder, dass wir uns wieder auf unseren Lebensthron setzen. Und es ist wichtig, reflektiere das immer wieder neu. Weil du wirst eigentlich nicht zufrieden sein. Wenn wir selber daneben sitzen, wenn Jesus wirklich an der ersten Stelle in unserem Leben ist, dann werden wir auch nicht zufrieden sein, weil es irgendwo ein Kompromiss ist. Und ich möchte uns ganz stark ermutigen, wirklich da den nächsten Schritt zu gehen und wirklich das Leben ganz Jesus zu übergeben. Ganz zu übergeben oder wieder neu festzumachen, die Beziehung zu Jesus wieder neu festzumachen. Der nächste Schritt wäre, wo wir gesehen haben, ist dann die Taufe, der Geistempfang und die Eingliederung, Einpflanzung in der Gemeinde, was wir ja gehört haben. An jenem Tag, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Taufe braucht nicht die Voraussetzung, dass du perfekt bist, überhaupt nicht. Taufe ist im Grunde zu vergleichen, die Glaubenstaufe, wie die Bibel sie beschreibt, wie mit der Hochzeit. Mit der Hochzeit zu vergleichen. Da geht eine Liebesgeschichte, eine Vertrauensgeschichte, eine Geschichte voraus. Du lernst Gott kennen, du lernst deinen Partner und deine Partnerin kennen und mehr merkt ihr, ja, wir wollen miteinander durchs Leben gehen, wir wollen die Beziehung auch öffentlich festmachen. Oft auch in der Verlobung schon der erste Schritt und dann in der Heirat, dass man das wirklich öffentlich festmacht. Und im Grunde ist es auch bei in der Umkehr, dass du Gott da ein Stück weit kennengelernt hast. Du merkst jetzt, der Kampf in dir, der geht in die Richtung, du willst, dass Gott wirklich an die erste Stelle in dein Leben kommt. Ich habe mich damals auch entschieden gehabt, und habe dann in dem Moment, das muss nicht jeder, ich habe eine große Freude erfahren, innerlich, die habe ich so noch gar nicht gekannt. Eine Freude erfahren und gemerkt, wow, Gott reagiert auf mich. Muss nicht sein, das kommt immer darauf an, wie weit du dich schon öffnen kannst und wie weit du auch Gott vertrauen kannst. Und habe dann, ein Jahr später habe ich mich taufen lassen, nach der Entscheidung für Jesus. Und die Taufe war für mich schon auch noch ein wichtiger Schritt, das wirklich festzumachen, dass ich mit Jesus jetzt leben will und dass das alle sehen sollen und dass ich ihm glaube und ihm nachfolgen will. Und das wirklich festzumachen und dann natürlich auch zur Gemeinde vor Ort gehören will. Also mich auch da festmachen will und nicht nur irgendwie in der Welt rumfliegen und da ein lebendiger Stein in der Gemeinde werden will. Der Heilige Geist empfangen ist auch was ganz Besonderes. Damals, sie haben das dann erfahren bei der Taufe. Oft ist es auch so, dass man den schon vorher erfährt. Zum Beispiel bei Cornelius im Neuen Testament, da hat der Petrus predigt und während der Predigt ist der Heilige Geist gefallen und die Leute haben dann in Sprachen geredet und haben gemerkt, wow, da ist Gott gegenwärtig und die waren alle so begeistert. Der Heilige Geist empfangen und wie das Empfangen geht, ist manchmal vor der Taufe, manchmal mit der Taufe. Wir, wenn wir jemanden taufen, beten auch besonders nach der Taufe mit Handauflegung, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Und da ist oft auch eine Gabenfreisetzung mit dabei und die Kraft Gottes in einer besonderen Weise kommt dazu. Also, das ist, kann unterschiedlich sein, aber es ist gut, weil wir brauchen den Heiligen Geist für den Alltag, für das Leben mit Gott. Im Timotheusbrief heißt es, ihr habt nicht einen verzagten, also einen ängstlichen Geist empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also da kriegst du was, einen Geist der Kraft, dass du Entscheidungen treffen kannst, wo es schwierig ist. Ein Geist der Liebe, der Agape-Liebe, wo du Leute lieben kannst, die du nie lieben würdest. Wo du sogar deine Feinde lieben kannst. Das ist das, was Gott dir gibt. Oder der Besonnenheit heißt auch Disziplin, dass du auch dein Leben auf die Reihe kriegst. Das sind auch Dinge, die Gott einfach schenken will. Und das, denke ich, das ist was ganz Besonderes. Und da möchte ich alle ermutigen. Und wie es auch hier heißt, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen, 3000 Menschen hinzugetan. Das wäre natürlich auch immer toll, wenn wir so predigen würden und immer 3000 Leute kommen dazu. Gut, die Räumlichkeiten wären ein bisschen eng, aber da hätte Gott dann sicher was Besonderes, Neues und anderes. Da wäre ich überzeugt. Ja, wie geht es dann weiter? Wie wird man Christ? Ich habe euch gezeigt, wie die Bibel beschreibt, wie man Christ wird. Das Evangelium verkünden, hören, ihm vertrauen, sich zu Gott hinwenden und sein Leben ganz ihm anvertrauen, auch in der Taufe festmachen, den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt auch die Frage, wie bleibt man Christ? Weil viele hören dann auf und gehen wieder weg. Und das ist eigentlich total schade, wird Gott nie wollen. Da geht es im Grunde weiter. Zum einen heißt es im Johannesevangelium, in Jesus bleiben. Da geht es um den Weinstock und die Reben. So eine enge Verbindung. Gott möchte Weinstock sein, dass er uns jeden Tag auch wirklich auch das gibt, was wir alles brauchen. Und wir sind die Reben, wir gehören zu ihm. Und die enge Verbindung sollte man nie zerbrechen lassen. Und wenn sie mal kaputt ist, dann sag's Gott, nimm es wieder auf, ganz neu. Und dann natürlich geht der Text weiter. Der Text geht dann weiter in Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, also alles damals, die 3000, die da zum Glauben kommen sind. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, also Abendmahl, und in den Gebeten. Also Lehre war ganz wichtig, Gemeinschaft untereinander war sehr wichtig und auch Brechen des Brotes, also Abendmahl und auch Gebete war für sie total wichtig. Und dann geht es weiter hier im Text. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, jetzt spricht man von gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist im Grunde dann auch, wie es weitergeht, das ist Gemeinde live. Das ist lokale Gemeinde. Drum glaube ich persönlich, wer Christ sein will ohne lokale Gemeinde, wo er sich ganz verbindlich erklärt, der wird auf Dauer geistlich nicht weiterkommen. Weil ich glaube, dass es die Dinge gehören zusammen. Es braucht die Lehre, es braucht auch die Gemeinschaft untereinander, die Verbindung. Gemeinschaft, das Wort Koinonia heißt Anteil geben und Anteil nehmen. Ich erzähle von mir, wie es mir geht und ich nehme aber auch Anteil und frage, wie es dem anderen geht. Und versuche auch so mit anderen Beziehungen aufzubauen. Darum ist wichtig, Gemeinde, Neue Testament ist nie nur Versammlung am Sonntagvormittag. Gottesdienst, Gemeinde gibt es in der großen Versammlung im Gottesdienst und dann in der Gemeinschaft, hier heißt es ja, und sie haben in den Häusern auch Abendmahl gefeiert und haben Lobpreise in den Häusern gehabt, also Hauskreise gehabt, Das war Gott dann ganz wichtig. Es braucht immer beides. Also, dass wir uns hier versammeln oder in anderen lebendigen Gemeinden versammeln, aber auch dann Hauskreise mit der Zeit entwickeln, wo man die persönliche Beziehung pflegt zueinander. Weil sonst gibt es eine Versammlungsgemeinde mit der Zeit und irgendwann, wenn es schwierig wird, geht man wieder, weil sich nichts verbunden hat. Also ich glaube, dass gerade auch bei uns jetzt in der nächsten Zeit wichtig sein wird, dass wir auch Hauskreise überlegen weiter. Wir als Leitung überlegen das schon, wie wir die auch weiter starten könnten. Und wer da Interesse hat, einfach auf uns zukommen, dass wir auch wissen, wo da Interesse da ist. Von daher ist es beides. Gemeinde ist die große Versammlung in der lokalen Gemeinde, Verkündigung des Wortes, Lobpreis, aber auch Gemeinschaft untereinander und dann auch Gebet. Gebet ist für Gemeinde ganz, ganz wichtig. Natürlich werden nicht alle Gebete erhört. Ich meine, das haben ja auch einige von uns immer wieder erfahren, ich selber auch. Aber das heißt nicht, dass wir dann aufhören, sondern dass wir weiter Gott um Dinge bitten. Aber auch, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo es nicht weitergeht und du hast viel gebetet, dann frag Gott, was los ist. Auch immer wieder neu in deiner Situation, was los ist. Von daher, Gemeinde, ich glaube, Gemeinde ist wirklich ein Herzensanliegen von Gott. Das ist sein Herzensanliegen. Er hat Menschen herausgerufen zu seinem Volk. Er hat Gemeinde begründet. Er ist der Herr der Gemeinde. Und er möchte, dass wir ein wertvoller Teil der Gemeinde werden, dass wir unsere Gaben erkennen, das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das einbringen können zur Ehre von ihm und dass wir aber auch miteinander wachsen können, geistlich wachsen können, aber auch in den Beziehungen untereinander wachsen können, dass es tiefer geht. Das glaube ich, das ist das, was Gott wirklich möchte und deshalb ganz wichtig, die lokale Gemeinde, dass wir da auch miteinander ihm nachfolgen. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen und der Einladung aussprechen. Gott lädt dich ein, ganz zu ihm zu gehören. Das ist ja das, wo ich vorher mit dem Thron gesagt habe, wirklich ganz zu ihm gehören. Ich kann dich nur ermutigen, das zu tun. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist, hat man früher mal gesagt. Du wirst nicht glücklich werden. Wenn du ganz zu Jesus gehörst, du wirst auch Höhen und Tiefen erleben, kann ich selber sagen. Aber ich würde von Gott nicht weggehen wollen, weil er meine Grundlage ist. Und der Einzige. Halt, gerade wenn es schwieriger wird. Er lädt dich ein Teil seiner Familie, seiner Gemeinde zu werden, beziehungsweise von Herzen zu sein. Das ist mir auch ganz wichtig. Wenn du Teil der Gemeinde schon bist, bet für deine Geschwister. Und wenn ein paar komisch sind, du darfst auch wissen, du bist auch komisch. Mei, wenn ich immer davon ausgegangen wäre, nur Sympathien, die mir gefallen, dann darf ich sagen, okay. Das geht so weit. Gott ruft raus. Und wir müssen lernen, einander zu lieben und anzunehmen. Und viel mehr wertzuschätzen, als wir glauben und denken oft. Weil für Gott jeder total, total wertvoll ist. Einzigartig, wertvoll und wichtig. Wie gesagt, auch wenn wir bestimmte Dinge nicht verstehen. Er lädt dich ein Teil seiner Familie, seiner Gemeinde zu werden, beziehungsweise von Herzen zu sein. Gemeinsam können wir Gott ehren und viele Menschen zu Jesus führen. Davon bin ich auch überzeugt. Wenn eine Gemeinde wirklich zusammensteht, zusammen durch Höhen und Tiefen geht, dann damit ehrst du Gott. Und wenn Gott seinen Geist dann weiter ausgießt, dann wird das ein starkes Zeugnis für die Welt. Und ich denke, viele von uns sind es auch ganz persönlich schon. Ein starkes Zeugnis in ihrem Umfeld. Und Gott möchte uns da wirklich weiter segnen und ermutigen. Ich möchte, dass du selber einen Segen empfängst, aber auch, dass du einen Segen weitergibst. Amen. möchte uns eine kurze Zeit lassen, wo wir darüber nachdenken können. Die Frage lassen wir gerade stehen. Und ich werde dann einfach fragen, ob du da einen Schritt weiter gehen möchtest. Und wer den Mut hat, kann auch seine Hand heben. Muss man aber nicht. Ich werde dann beten. Lass uns einfach ein paar Augenblicke jetzt darüber nachdenken. Gott lädt dich ein, ganz zu ihm zu gehören. Und wenn das jemand möchte, der, wie gesagt, du darfst es gern, die anderen können auch die Augen zumachen, darfst einfach deine Hand heben und ich werde für dich beten, dass das Gott festmacht in dir, wer das möchte. Vater, ich danke dir für alle, die da sind und ja, du weißt, ob jemand dabei ist, der das jetzt ganz festmachen will, dass er zu dir gehört und dass er sein Herz geöffnet hat und möchte, dass du in die erste Stelle in seinem Leben kommst. Und du bist für seine Sünden gestorben. Du bist derjenige, Jesus, der vom Tod auferstanden ist und lebt beim Vater im Himmel. Aber auch hier mitten unter uns bist du. Und ich bete darum, dass du die Entscheidung festmachst. Und dass du auch da den nächsten Schritt dann weiter zeigst. Wenn jemand da ist, der merkt, dass die Tauffrage da ist und dass Gott ihn schon ein paar Mal angesprochen hat oder das erste Mal, dass er sich taufen lassen soll und die Beziehung zu Gott, was da schon entstanden ist, öffentlich auch festmachen soll, darfst du auch Hand heben oder einfach, ich werde für dich beten. Vater, auch da möchte ich jetzt beten, wenn das bei jemand ist, dass du das einfach jetzt segnest und bestätigst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete darum, Herr, dass du viel Freude schenkst und dass du auch da auch einfach dich selber mehr und mehr zeigst. Vielen, vielen Dank, Herr. Und wenn jemand irgendwo gerade in einer Herausforderung drin steckt, wo er merkt, er braucht Gebetsunterstützung und möchte gern und kommt nicht weiter, kannst du auch deine Hand heben, ich werde für dich beten. Halleluja. Halleluja. Vater, ich bete jetzt darum. Herr, du kennst die einzelnen Situationen. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt hineinkommst, dass du den nächsten Schritt zeigst, dass du Weisheit gibst für die Situation und dass du einen Sieg hervorbringst. Ich bete um Kraft des Heiligen Geistes, um Führung durch deinen Geist und um eine starke Ermutigung im Namen Jesu. Halleluja. Amen.